Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Bernd Kleber präsentiert Kurzum Kurzgeschichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr euch wieder so zahlreich an den Lautsprechern versammelt habt, oder? Unter den Kopfhörern. Auch heute wieder habe ich die ganz besonders große Freude und Ehre, eine Autorin vorzustellen, die mich mit der Wucht ihrer Texte, die scheinbar so leichtfüßig daherkommen, umgehauen hat. Ihr Name? Annie Spremann. Sie ist Berlinerin und daher hatte ich auch das große Glück, sie im realen Leben zu treffen und eben auch wertzuschätzen. Denn auch im Leben ist sie, was sich in ihren Geschichten wunderschön spiegelt, eine sehr empathische, herzenswarme Frau. Ich bin froh, sehr froh, sie kennengelernt zu haben und ich bin noch froher, dass sie meine Sympathie mit ihren Beiträgen zu meinem vierten Band unterstreicht, in dem sie Teil des Buches Bernd Kleber und Freunde ist. Denn ich bin stolz, sie zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Annie Spremann ist Jahrgang 85, studierte Musik, Physik und Pädagogik in Potsdam. Was für ein Spektrum, werdet ihr denken. Aber auch das führt sicherlich zu dem weiten, fantasievollen Horizont der jungen Autoren. Am liebsten verbringt sie die Zeit mit ihrer Familie, Lesen und Kultur. Ihre Werke beschäftigen sich mit Selbstfindungsprozessen. Ich präsentiere heute zwei ihrer Texte, die genau das ebenfalls thematisieren. Annie ist nicht nur Meisterin der Worte, sondern auch eine erfahrene Lehrerin, die sich tagtäglich in die Gedankenwelt ihrer Schülerinnen und Schüler einfühlt. In ihren Geschichten schimmert nicht nur die Leichtigkeit des Kindermundes durch, sondern auch eine tiefe Weisheit, die uns zum Schmunzeln bringt und gleichzeitig zum Nachdenken anregt. Unter dem Motto »Kindesmund tut Wahrheit kund« entführt uns die Autorin in zwei faszinierende Geschichten, die auf den ersten Blick vielleicht zum Lächeln anregen, doch bei genauerem Hinsehen einen gehaltvollen Kern offenbaren. Es sind Geschichten, die nicht nur das Kindliche und Unbeschwerte aufzeigen, sondern auch dazu anregen, über das Offensichtliche hinauszublicken und zwischen den Zeilen zu lesen. Die Kunst dieser Erzählerin liegt nicht nur darin, uns mit charmanten Anekdoten zu unterhalten, sondern auch darin, uns subtil mit Themen zu konfrontieren, die tiefgründiger sind, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Gerade durch ihre Erfahrung als Lehrerin versteht sie es meisterhaft, die Unsicherheiten, Träume und die unverblümte Ehrlichkeit von Kindern einzufangen und in Geschichten zu weben, die uns nachhaltig berühren. Die Geschichten, die ihr später im Buch der Reihe Kurzum Kurzgeschichten Teil 4 wiederfinden werdet, sind nicht nur zum Vergnügen gedacht, sondern auch als Einladung zum Innehalten und Nachdenken. Es ist eine Reise durch die vielschichtige Welt der Kindheit, die uns daran erinnert, dass sich hinter scheinbar harmlosen Äußerungen oft tiefe Erkenntnisse verbergen. Ich lade euch herzlich ein, euch von den Geschichten dieser begabten Autoren verzaubern zu lassen. Mögt ihr die Leichtigkeit des Kindermundes ebenso genießen wie die subtile Tiefe, die zwischen den Zeilen verborgen liegt. Lasst euch überraschen. Mit herzlichen Grüßen, euer Bernd. Charme von Annie Spremann. Guten Morgen, schön, dass ihr da seid, begrüßt uns Frau Koch überschwänglich. Wie geht es euch? Schaut sie fragend in die Runde und ich verschmelze mit dem Stuhl. Sei der Stuhl. Emotionslos, still, einsam. Meine Schultern schmerzen, doch ich traue mich nicht zu bewegen. Nur unbewegt bleibe ich unsichtbar. Ich schiebe zu den anderen. Alle starren nach vorne und spiegeln mein Innerstes. Bleich und müde vom fehlenden Sonnenlicht und mangelndem Schlaf Trotzdem sitzen wir hier, tauschen Freiheit mit Heimknast. Wir haben uns verändert, älter, reifer, trauriger, wir sind gewachsen, in die Höhe oder in die Breite. Ich teile euch jetzt die Teste aus, erklärt Frau Koch und nimmt zwei weiße Latexhandschuhe aus der Box. Niemand sagt etwas. Es ist still, irgendwie leblos. Alle sehen nach vorne auf die Lehrerbühne und erinnern mich an Zombies, die auf ihren Einsatz warten. Frau Koch spricht übertrieben deutlich und langsam, als wären wir Kleinkinder und hätten keinen Schimmer, wie man sich einen Stab in die Nase bohrt. Eine Minute später heulen und niesen alle, dann folgt Umrühren, Tröpfeln und die Klassenzimmeruhr anstarren. Der Zeiger tickt. Durch die geöffneten Fenster dringen Vogelrufe. Während wir auf unser negatives Testergebnis hoffen, sollen wir von zu Hause erzählen. Ich denke an mein Zimmer, welches nicht abschließbar ist, an meinen grimmigen Bruder, der immer noch eingesperrt vor dem Laptop sitzt. Entweder zockt oder studiert er. Meist lässt er seine abgefuckte Laune an mir aus. Heute nicht. Heute bin ich weg. Und wie war es bei dir? Fragt mich Frau Koch. Ich wippe mit dem Fuß. Wie bei den anderen, sage ich und betrachte den blauen Linoleumboden. Aus dem Augenwinkel sehe ich Frau Koch nicken. Schaue hoch und unsere Blicke treffen sich. Sie betrachtet mein Gesicht und ihr Blick huscht hinunter zu meinem eingegipsten Arm und wieder hinauf. Ich lasse meine Haare in mein Gesicht fallen. Hör auf zu glotzen. In einer Woche kann der ab, sage ich, hebe den Arm und grinse, signalisiere, dass alles super ist. Die 15 Minuten sind um, keiner ist positiv. Frau Koch gibt ihren Schutzwall, den Lehrertisch, auf und kommt näher zu uns heran. Wer von euch erklärt unser Projekt, das ihr heute mitbringen solltet? Sie streicht sich ihren zu langen Pony aus der Stirn. Das dunkle Haar umrahmt ihr Gesicht, verstecken ihre Krähenfüße. Wenn mein Blick verschwimmt, sieht es aus, als trüge sie einen schwarzen Niqab. Max spricht. Wir sollten eine Collage erstellen und dazu einen kreativen Titel überlegen. Es folgen die Vorträge. Jeder muss nach vorne. Die Haut unter dem Gips juckt und lenkt mich ab. Sabrina ist dran. Mein Bild heißt Warten auf das Paradies, den ich letztes Jahr auf der Autobahn in einem Trabi gesehen habe. Max ist dran und bringt Frau Koch kurzzeitig aus der Fassung. Ich erkenne eine gotische Villa mit Eisenzaun, zwischen dessen Gitterstäbe ein blutiger Finger hängt. Das Blut nimmt ein Viertel des Bildes ein. Die Farbe leuchtet. Rot. Schmerzhaft. Max erklärt, dass er dazu die Ölfarbe seines Opas verwendet hat. Mein Bild heißt, es gibt immer einen, der noch dümmer ist, berichtet Max und gluckst. Die Idee habe ich von einem Krimi. Daran hat der Mörder auf der Flucht seinen Finger verloren. Die Polizei identifizierte den Verbrecher anhand der DNA. Angeblich ist das eine wahre Begebenheit. Gespannt beobachte ich Frau Koch. Wird sie später die Eltern anrufen oder Max bitten, nach der Stunde da zu bleiben? Wenn es hart kommt, holt sie den Sozialarbeiter. Letztes Jahr hat Marie einen Aufsatz über die Einsamkeit geschrieben und musste dann jede Woche einmal hin. Sie betrachtet das Bild und nickt heftig. Schön, Max, ja, klasse, dass du Zeit zum Lesen gefunden hast. Max tapst zu seinem Platz an mir vorbei, gefolgt aus einer Wolke von Schweiß. Frau Koch erspäht ihr nächstes Opfer, mich. Was hast du uns mitgebracht? Widerwillig fische ich mein Werk aus dem Rucksack. Der Stuhl knarzt beim Aufstehen. Mein Arm, mein Rücken schmerzt. Nochmal. Mein Arm, mein Rücken schmerzen. Vor 2 Wochen wäre ich nicht in der Lage gewesen, in die Schule zu kommen. Ich zeige meine Collage, zusammengeklebt aus alten Zeitschriften. Eine Frau aus den 50ern mit Kochschürze lächelt aus dem Bild heraus. Es ist ihr Lächeln, das mich fasziniert hat. Aufgesetzt und falsch. Wie ein Spiel. Kaufe und du bist glücklich, sagt ihr Lächeln. Doch ihre Körpersprache verrät das Gegenteil. Man erkennt, dass sie lügt und es weiß. Sie spielt nur die Rolle einer Verkäuferin. Auch ich spiele, funktioniere, trage eine Fassade. Die Frau steht in einer modernen Küche, ihr Ehemann bückt sich gerade nach der heruntergefallenen Gabel. Ich sehe Frau Koch direkt in die Augen und hole tief Luft. Die Collage zeigt, wie eine Frau am Küchentisch mit dem Kabel vom Toaster ihren Mann erwürgt, sage ich und beobachte ihre Reaktion. Sie zuckt kurz und fängt sich dann wieder. Warum tut sie das? Kein Klasse dringt über ihre Lippen. Es ist still, es tickt. Mir fallen viele Gründe ein. Manchmal reicht es, wenn man zu spät nach Hause kommt. Doch das muss sie nicht wissen. Ich habe mich für ein Klischee entschieden. Weil ihr Mann fremd geht, man erkennt es am Lippenstift an seinem Kragen. Als er sich bückt, ergreift sie den Toaster und erschlägt ihn damit. Da er noch lebt, erwürgt sie ihn mit dem Toasterkabel. Aber man kann doch nicht einfach jemanden erschlagen, sagt Frau Koch fassungslos. Ich liege den Kopf schief. Wird sie meine Eltern anrufen? Wieso nicht? Ich dachte immer, Frauen vergiften Männer, mault Max dazwischen. Psst, zischt die Lehrerin und wird von der Schulklingel abgelöst. Aus den Schülern werden Zombies, die zum Flur hinausströmen. Wie Süchtige ziehen sie ihre Handys raus. 45 Minuten ohne den besten Freund ist eine lange Zeit. Mika, bleibst du noch kurz? Fragt die Lehrerin, obwohl wir beide wissen, dass es eine Aufforderung ist. Niemand wartet auf mich. Fuck, sie hat es gemerkt. Warum habe ich keine Blumenwiese geklebt? Möchtest du mir was sagen? Fragt sie, nachdem alle gegangen waren. Ihr Blick wandert zum Gips. Nein, Frau Koch. Woher kommen denn die blauen Flecken in deinem Gesicht? Shit. Ich senke den Kopf und lasse den Vorhang nach vorne fallen. Du kannst mir vertrauen. Ich kann dir helfen. Für einen Moment gerate ich in Versuchung, doch dann überwiegt die Scham. Das ist nice, aber ich muss los. Wenn was ist, da reichst du mich über die Lernplattform. Ich schaue auch abends drauf. Ich laufe einen Schritt rückwärts und ein leichtes Nicken von der Lehrerin entlässt mich. Frau Koch ist schon in Ordnung, wir verstehen uns. Der Schulhof ist bereits leer, ich denke an zu Hause, die Luft wird zu Sirup. Jede Bewegung ist mühsam. Mein Handy vibriert, eine Nachricht von meinem Bruder. Trödel nicht. Ich bleibe stehen. Meine Füße wollen nicht mehr. Der Sirup wird zu Beton. Ich erstarre. Ich spüre die Schläge, den Sturz und den scharfen Schmerz in meinem Arm. Du bist ja noch hier, stellt Frau Koch fest und legt ihre Hand auf meine Schulter. Ich zucke zusammen. Habe ich dir wehgetan? Sie sieht mein Gesicht. Ich kann ihr Lächeln sehen und eine warme Brise zerbröselt den Beton. Frau Koch wartet auf meine Reaktion. Wir sind allein und ich begreife, dass ich nichts zu verlieren habe. Ich brauche Hilfe. Ich will nicht mehr nach Hause. Mein Bruder schlägt mich und meinen Eltern ist es egal. Ihr Lächeln verschwindet, sie nickt wissend und wird ernst. Danke, Mika, dass du mir vertraust und mir die Wahrheit gesagt hast. Ich kann dir helfen. Ich weiß nicht, wie sie das schaffen will, aber ich glaube ihr. Eine andere Art zu sterben von Anni Spreemann. Ich suche meinen dunkelbraunen Stift, er ist weder in der Federtasche noch auf dem Schreibtisch. Dabei will ich Charlie malen. Chaplin ist schon fertig. Sein weißes Fell ist einfach, da brauche ich nicht so viele Farben. Nur blau für die Augen und rosa für die Löffelohren. Charlie ist da schwieriger. Sein Fell besteht aus lauter Brauntönen, hell, dunkel und grau. Ich krabble unter den Tisch. Auf dem braunen Boden ist der Buntstift schwer zu finden. Außerdem habe ich ihn so oft benutzt, dass er ganz kurz geworden ist. Mit meinen Händen fahre ich über die glatte Fläche und entdecke einen roten Stift. Er ist zwischen dem Boden und der Scheuerleiste eingeklemmt. Bestimmt hat Natalia ihn beim Staubsaugen dort reingeschoben, aus Versehen. Seit sie hier wohnt, putzt sie jeden Tag, sie kocht auch. Lauter Sachen, die ich nicht kenne und die komisch klingen, wie Bortsch. Die rote Suppe schmeckt eklig. Rote Dinge sind doof. Ich hätte niemals Fischneewittchen die rote Hälfte vom Apfel gegessen. Mein roter Stift ist noch ganz lang. Mama wird böse sein, wenn er nicht ordentlich in der Federtasche ist. Ich habe ihn schon mal in den Müll geworfen. Mama hat ihn gefunden und hat geschimpft. Du kannst doch keine Farbe aussortieren. Wie sehe denn der Regenbogen ohne Rot aus? Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich das gut finde. Schließlich ist Mama Chirurgin und sieht jeden Tag Blut. Da muss sie ja die Farbe mögen, sonst würde ihr der Beruf keinen Spaß machen. Dann würde sie denken, schon wieder diese blöde Farbe und sich ärgern. Papa mag Rot, weil sein Laden eine rote Schrift hat. Das ist der Grund, warum Mama und Papa sich gut verstehen. Beide mögen Rot. Natalia macht Rot traurig. Zu oft gesehen, hat sie mir erzählt und dabei seltsam geblinzelt. Das tut man, wenn man nicht weinen will. Ich weiß das, weil mir das auch schon passiert ist, als meine Eiskugel von der Waffel rutschte. Meine Augen brannten, als würde man beim Grillen im Rauch stehen. Damit die Tränen nicht rauskommen, habe ich sie schnell weggeblinzelt. Mama hat mir einen Kuss auf die Wange gegeben und mir eine neue Kugel gekauft. Leider hatte ich kein Geld, um Natalia ein Eis zu kaufen. Dafür hat sie einen Kuss auf die Wange bekommen. Doch, das war eine doofe Idee von mir. Bei ihr sind dann viele Tränen über ihr Gesicht gekullert. Mama und Papa haben sie gedrückt und gesagt, das ist okay. Ich habe vorgeschlagen, dass wir Eis einkaufen, aber keiner hat auf mich gehört. Abends höre ich Natalia oft schniefen. Wahrscheinlich würde ein Eis den Schnupfen verschlimmern. Ich gehe zur Küche, um nach dem braunen Stift zu suchen. Für die Schule muss ich meine Lieblingstiere malen. Natürlich habe ich mir Charlie und Chaplin ausgesucht. In meiner Klasse gibt es auch einen Charlie, Charlie Brückner. Er ist mein bester Freund. Er mag Fische. Wir spielen gerne, dass wir in der Unterwasserwelt gegen Bösewichter kämpfen und hilflose Tiere retten. Außerdem trägt er coole Lederarmbänder und hat lange Haare. Tom hat ihn deshalb geärgert, doch Charlie hat ihm erklärt, dass Aquaman auch solche Haare hat. In der Küche zischt und es riecht nach Butter. Bestimmt macht Natalia wieder Wereniki. Das Wort habe ich von Natalia gelernt. Und wenn sie das sagt, klingt es viel lustiger. Mein Stift kann ich nirgendwo finden. Abendbrot fertig, sagt sie mir und stellt die Pfanne auf den Tisch. Mein Bauch fühlt sich leer an. Ich gebe Charlie und Chaplin noch eine Möhre. Geh Hände waschen, ich mache, sagt Natalia und wischt sich ihre Finger an der Schürze ab und schlurft davon. Ich beobachte, wie Natalia zum Küchenschrank geht und zwei Möhren rausholt. Als sie vor 3 Monaten hier angekommen ist, hatte sie gedacht, wir wollen die beiden essen. Hasen lecker, sagte sie und Mama erklärte ihr, dass wir einmal in der Woche Fleisch essen, aber keine Hasen. Natalia sieht, wie ich sie anstarre. Hände waschen, sagt sie, und ich renne ins Bad. Ich singe schnell dreimal Happy Birthday to you und setze mich an den Tisch. Die gefüllten Nudeln erinnern an Halbmonde. Ich schiebe meine Hände unter den Po. Ein Trick, damit ich das Warten aushalte. Man darf nicht einfach mit dem Essen anfangen, wenn die Erwachsenen nicht am Tisch sind. Hallo, höre ich Mamas Stimme aus dem Flur. Da bin ich genau zur rechten Zeit gekommen, lacht sie und erscheint an der Tür und hängt ihre Jacke an. Schöner Tag, fragt Natalia und beide setzen sich an den Küchentisch. Sie sprechen eine Sprache, die ich nicht verstehe. Sie spricht schnell und Mama langsam. Da ich endlich essen darf, ist es mir egal. Erst als mein Teller leer ist, sage ich etwas. Mama, weißt du, wo mein brauner Stift ist? Ich brauche ihn für mein Plakat. Musst du einen Vortrag halten? Ja, morgen. Spätzchen, das kann doch gar nicht stimmen. Morgen ist doch Wochenende. Ich schüttle den Kopf. Dann wäre ich heute beim Fußball gewesen. Meine Mama sieht zu Natalia. Habe vergessen, ruft sie und schlägt die Hände über den Kopf. Mama klopft ihr auf die Schulter. Nicht so schlimm. Da bin ich anderer Meinung und will es auch sagen, aber Mamas Handy klingelt, sie schaut drauf. Das ist Charlies Mama, sagt sie. Kann ich morgen mit Charlie spielen, frage ich. Mama hebt die Hand, damit ich leise bin. Natalia steht auf und räumt den Tisch ab. Mama und Papa fanden es zuerst nicht gut, dass Natalia so viel macht. Schließlich ist sie ein Gast. Doch Natalia hat weitergemacht und Mama und Papa haben irgendwann aufgehört, etwas zu sagen. Ich nehme meinen Teller und stelle ihn in den Geschirrspüler. Der saubere Teller für Papa bleibt auf dem Tisch. Natalia geht in ihr Zimmer. Mama macht ein ernstes Gesicht. Ich verschränke die Arme und warte. Wenn sie schon meinen Fußball vergessen hat, will ich wenigstens mit Charlie spielen. Wie ist das gemeint? Wie wollt ihr euch von Charlie verabschieden? Fragt Mama und schaut zu mir. Ihr meint wie bei einer Beerdigung? Fragt sie und runzelt die Stirn. Das Wort kenne ich. Als Opa gestorben ist, gab es eine Beerdigung. Meine Beine werden weich und ich wünschte, jemand würde mich wie die Hasen am Nacken packen, damit ich nicht umfalle. Ich rufe gleich zurück. Mama springt auf und fängt mich auf. Ich zittere. Es ist alles gut, flüstert sie und streicht mir über die Stirn. Der Boden unter mir ist hart. Mamas Körper ist warm und kuschelig. Ist Charlie etwas passiert? Meine Stimme klingt merkwürdig, irgendwie dünn. Meine Augen brennen und ich blinzle. Es geht ihm gut, mein Schatz. Aber du hast Beerdigung gesagt. Mein Blick verschwimmt und Mama streichelt mir über das Gesicht. Spätzchen, das ist nicht so leicht zu erklären. Seine Mama hat mir erzählt, dass Charlie nicht mehr Charlie genannt werden will. Sein neuer Name, ich meine ihr neuer Name ist Lena. Aber ist Lena nicht ein Name für Mädchen? Frage ich verwundert und stelle mir Aquaman im Rock vor. Mama nickt. Dein Freund möchte lieber ein Mädchen sein. Ich bin nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe. Charlie ist jetzt ein Mädchen? So schnell geht das nicht. Lena hat einen langen Weg vor sich und wir können ihr dabei helfen, indem wir Charlie jetzt Lena nennen. Wir machen eine kleine Feier, in der wir uns von Charlie verabschieden und Lena begrüßen. Ich denke an die neue Lena mit ihren langen Haaren und den Lederarmbändern. Dann kann ich morgen mit ihr spielen? Mama lacht. Genau. Sie schaut an mir vorbei und streckt die Hände aus. Schau mal, was hier unter dem Tisch liegt. Sie reicht mir den braunen Stift und wir stehen auf. Ob Lena beim Spielen Aquawoman sein will? Mera mit den roten Haaren? Bekommt Lena jetzt rote Haare? Will ich von Mama wissen. Wie kommst du darauf? Na, wenn sie Aquawoman ist, erkläre ich und finde die Farbe rot gar nicht mehr so doof. Mama gibt mir einen Nasenstupser. Vielleicht, du kannst sie morgen fragen. Willst du dein Plakat zu Ende zeichnen? Nein, zuerst male ich ein Bild für Lena. Ein Regenbogen mit ganz viel Rot. Damit sie weiß, dass es okay ist, wenn sie rote Haare hat. Natalia kommt in die Küche und plötzlich habe ich eine Idee. Ich werde ihr auch ein Bild malen. Ein Bild mit lauter roten Gegenständen. Kirschen, Erdbeeren, Rosen, Paprika, Tomaten, Marienkäfer und in der Mitte schwebt Aquawoman. Dann weiß Natalia, dass es viele schöne Dinge auf der Welt gibt, die rot sind. Na, habe ich zu viel versprochen? Sind es nicht zwei wunderbare Erzählungen, die ihr bitte gerne teilen dürft und Werbung machen dürft für sie und auch alle anderen Geschichten aus meinem Podcast gerne weiterempfehlt? Empfehlt sie weiter, wenn sie euch gefallen und es mir gelingt, euch ein wenig vom Alltagsstress abzulenken. Aber noch einmal kurz zu den Texten. Sicher sind sie beide aus dem großen Genre der Grow-Up-Stories und doch sind sie sehr verschieden. Ich mag beide Texte sehr und möchte keinen dem anderen vorziehen oder beide Texte direkt miteinander vergleichen. Ich denke jedoch, dass insbesondere die Geschichte um Mika und seine Gedankenwelt uns mit großer Kraft erfasst und in uns viel Emotionen zum Schwingen gebracht hat. Ich finde sie sehr gekonnt erzählt und mit einem gewaltigen Spannungsbogen aufgebaut. Aber was sollten wir mitnehmen? Ich denke, jede noch so kleine Andeutung eines Kindes, sei es aus der Nachbarschaft oder in der eigenen Familie, ist ein Grund, die Welt unserer Kinder zu hinterleuchten und zu hinterfragen. Oft verstecken sich hinter den Geistern und Monstern Realitäten, die aufgedeckt gehören. Wünschen wir allen kleinen Menschen, dass sie einmal starke Erwachsene werden, die mit einer gesunden Psyche das harte Leben meistern können. Denn oft fehlt es eben, wie in den Märchen, an einer guten Fee oder einem Zauberer, der zum Schutz der kleinen Seelen bereitsteht. Das führt mich dazu, euch einen Klassiker darzubieten, der ebenfalls Hilflosigkeit in der Welt eines Heranwachsenden unterhaltsam illustriert. Der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe, eines meiner liebsten Balladen. Goethe verfasste die Ballade im Jahr 1797 als Teil seiner längeren Arbeit Faust. Hier sind einige kurze interessante Informationen dazu. Die Ballade wurde später 1797 in der Zeitschrift Musenalmanach veröffentlicht. In diesem Fall erzählt die Ballade die Geschichte eines Lehrlings, der versucht, die Zauberkraft seines Meisters zu nutzen, aber die Kontrolle darüber verliert. Goethe integrierte den Zauberlehrling in sein umfangreicheres Werk Faust. Die Ballade dient als Episode in der Geschichte von Faust, einem Gelehrten, der nach Erkenntnis strebt und einen Pakt mit dem Teufel Mephistopheles eingeht. Der Zauberlehrling zeigt einen Moment, in dem Faust seinen Lehrling Wagner auf magische Weise agieren lässt, was zu unvorhersehbaren Konsequenzen führt. Diese Episode veranschaulicht Goethes Auffassung von der Verantwortung des Menschen im Umgang mit Wissen und Macht. Der Zauberlehrling ist ein faszinierendes Beispiel für Goethes literarische Kunst. Die Ballade kann als eine Warnung vor den Gefahren unüberlegter Nutzung von Macht und Wissen interpretiert werden. In einem breiteren Kontext steht sie im Einklang mit den zentralen Themen von Faust, darunter die Suche nach Wissen, die menschliche Natur und die moralischen Konsequenzen von Entscheidungen. Die Ballade wurde später als eigenständiges Werk populär und hat ihren festen Platz in der deutschen Literaturgeschichte gefunden. Zahlreiche Künstler, darunter auch der Komponist Paul Dukas in seiner sinfonischen Dichtung Der Zauberlehrling, haben sich von Goethes Werk inspirieren lassen und es weiter interpretiert. Doch hört sie euch an oder auch erneut gerne an, denn die meisten kennen diese Ballade genau, ein Hit deutscher Dichtung könnte man sagen. Der Zauberlehrling, Johann Wolfgang von Goethe. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben, und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Seine Wort und Werke merkt ich und den Brauch, und mit Geistesstärke tu ich Wunder auch. Walle, walle, manche Strecke, daß zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen. Auf zwei Beinen stehe, oben sei ein Kopf, eile nun und gehe mit dem Wassertropf. Walle, walle, manche Strecke, daß zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Seht, er läuft zum Ufer nieder, wahrlich ist schon an dem Flusse, und mit Blitzesschnelle wieder ist er hier mit raschem Gusse, schon zum zweiten Male, wie das Becken schwillt, wie sich jede Schale voll mit Wasser füllt. Stehe, stehe, denn wir haben deiner Gaben voll gemessen. Ach, ich merk es, wehe, wehe, hab ich doch das Wort vergessen. Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Wärst du doch der alte Besen, immer neue Güsse bringt er schnell herein, ach, und 100 Flüsse stürzen auf mich ein. Nein, nicht länger kann's ich's lassen, will ihn fassen, das ist Tücke. Ach, nun wird mir immer bänger, welche Miene, welche Blicke. O du Ausgebot der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Seh ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen. Ein verruchter Besen, der nicht hören will, Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Willst am Ende gar nicht lassen, will dich fassen, will dich halten und das alte Holz behende mit dem scharfen Beile spalten. Seht, da kommt der schleppend wieder, wie ich mich nur auf dich werfe. Gleich, o Kobold, liegst du nieder, krachend trifft die glatte Schärfe. Wahrlich, brav getroffen, seht, er ist entzwei und nun kann ich hoffen und ich atme frei. Wehe, wehe! Beide Teile stehen in Eile, schon als Knechte völlig fertig in die Höhe. Helft mir, ach, ihr hohen Mächte! Und sie laufen nass und nässer, wird's im Saal und auf den Stufen, welch entsetzliches Gewässer! Herr und Meister, hör mich rufen! Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die schrief die Geister, werd ich nun nicht los. In die Ecke, Besen, Besen, sei's gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke, erst hervor der alte Meister. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hörtet heute eine Geschichte, die nicht von mir stammte, aber die ich euch besonders gerne als sehr hörenswert präsentiert habe. Ich selbst habe hier inzwischen über 100 eigene Geschichten veröffentlicht und empfehle euch neben den Texten meiner hochgeschätzten Gäste, denen ich nochmals ausdrücklich danke, auch meine Veröffentlichung an Kurzgeschichten in der Buchreihe Kurzum. Kurzgeschichten, die ihr überall im Buchhandel findet. Euer Bernd.